Jeden Montag stehe ich vor der Frage, mit welchem Thema fange ich an? Und das hat ja vielleicht was mit Prioritäten zu tun, aber auch vielleicht damit, was einen interessiert oder was man glaubt, was die Menschen interessiert. Und da kann man sich die Zähne dran ausbeißen. Einer, der sich jahrelang die Zähne dran ausgebissen hat, aber vielleicht auch erfolgreich war, ist Sergei Lochthofen, der eine Zeitung gemacht hat und auch entscheiden musste, was kommt auf die Titelseite. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen. Was waren denn so die Auswahlkriterien, was auf die Titelseite kommt und was die Hauptschlagzeile ist?
Naja, man muss überlegen, was ist erstmal jetzt emotional und betrifft die Leute, wo sie aufgeregt sind, wo sie drüber reden. Aber da ist viel zu viel heutzutage in den Medien. Also man erregt sich schnell und regt sich wieder ab und vergisst schon wieder die Dinge. Die zweite Linie, die man immer im Kopf haben musste, was trägt länger als nur ein paar Tage und einen kurzen Aufreger. Und da hatten wir letzte Woche ja auch eine ganze Reihe bemerkenswerter Geschichten. Sie hatten sich ja letztmalig beklagt, dass so viele Themen und dass doch gar nicht mehr mit der Zeit rumkommen. Da haben Sie vollkommen recht, die Woche war ja noch einmal in der Hinsicht noch schärfer als die Woche davor. Also insofern bin ich mal gespannt, was Sie als wichtig gefunden haben. Ich werde dann sagen, wo meine Prioritäten liegen.
Na, ich bin überrascht über die SPD und diesen Hype, den ich mir nicht so richtig erklären kann. Also 100% der erste Kür in der SPD-Geschichte, die mit 100% ausgegangen ist, keiner, der sie enthalten dagegen gestimmt hat. Das kommt mir unheimlich vor, dieser Schulz-Hype. Wie erklären Sie sich das?
Naja, die SPD hat eine sehr lange Leidensstrecke hinter sich mit 20% und hatte Angst gehabt, dass sie vielleicht bei Umfragen sogar unter die 20% rutscht dauerhaft. Da ist die Erleichterung zu hören. Das ist jetzt seit Schröder und seit seiner Agenda, die ja der SPD wirklich viel zugemutet hat, erstmalig, dass man wieder Hoffnung spürt. Der Schulz macht das sehr geschickt. Ich hätte es ihm ehrlich gesagt in diesem Umfang auch nicht zugetraut, aber es zeigt einfach, dass da auch ein Bedürfnis da ist draußen. Bei der SPD, aber bei einem Teil der Wähler möglicherweise auch. Ob es trägt bis in den Herbst hinein, wissen wir noch nicht. Die Konkurrenz, vor allem die CDU, schickt ja im Augenblick die zweite und dritte Garnitur vor. Also Merkel selbst beschäftigt sich offensichtlich mit dem Thema noch nicht, weil sie natürlich fürchten muss, wenn sie jetzt schon anfängt, sich mit Schulz zu behaken, dass das einfach zu müde wird und am Ende die Luft rausgeht. Die 100% sind natürlich gerade im Osten hier ein Resultat, wo man schmunzeln muss. Das gibt es also auch im Westen. Aber zeigt einfach, dass da die SPD ungeheuer erleichtert ist als Partei, dass endlich jemand vorne dran ist, mit dem sie auch emotional mitgeht.
Dabei sind ja die Forderungen überhaupt nicht mal revolutionär. Es geht nicht mal um einen Spitzensteuersatz unter Helmut Kohl. Hartz IV hat ja Rot-Grün eingeführt und jetzt soll das ein bisschen nachgebessert werden. Es ist ja nicht mal ein Zurückrudern, es ist ja ein leichtes Kaschieren der Dinge, die die SPD damals vor vielen Jahren eingeleitet hat.
Da haben Sie ja vollkommen recht. In den letzten 20 Jahren war sie ja fast, ich glaube, 15 oder 16 Jahre lang mit an der Regierung. Das heißt, fast alles, was an Gutem, Schlechtem passiert ist, ist mit ihrem Wohl, mit ihrem Rat geschehen. Das heißt also, da hat sie schon eine Bürde, hat aber auch eine ganze Reihe Dinge gemacht. Denken Sie an den Mindestlohn. Die Linke hat ihn lang gefordert, die Gewerkschaften haben gefordert. Die SPD hat es durchgesetzt. Sie ist oft unterm Wert verkauft worden. Ob das nun das große Kopf-an-Kopf-Rennen wird im Herbst, das werden wir sehen. Aber ich glaube, der Kandidat macht bis jetzt auch die Dinge nicht falsch. Es wird viel Kritik geäußert, speziell in den Fernsehen oder in den Zeitungen, dass er so im Wagen, im Allgemeinen bleibt. Das ist natürlich allgemein bei solchen Geschichten. Man muss aufpassen, da gibt es eine innere Dramaturgie, nach der jetzt die Wahl stattgefunden hat. Da werden die nächsten Punkte vorgestellt, dann wird irgendwann so eine Art Schattenkabinett vorgestellt. Also man muss zusehen, dass man diese lange Phase bis in den September hinein immer im Gespräch bleibt. Insofern gehe ich mal davon aus, da kommt noch einiges dazu. Und gestern der Hinweis, dass die Schule vom Kindergarten bis Ende Studium kostenfrei sein muss, ist eigentlich eine ganz vernünftige Geschichte. Ich bin auch dafür. Ich glaube, wir sind eine sehr reiche Gesellschaft und sollten uns das leisten.
Wir reden viel zu selten über Thüringen. Ist ein kleines Bundesland, aber wir sollten es trotzdem tun, weil wir in Thüringen wohnen und hier sind. Wussten Sie, dass es eine Landtagsdirektorin gibt? Das war mir gar nicht so präsent. Ihnen?
Doch. Das ist natürlich bekannt für jemand, der sich etwas mit Politik beschäftigt, dass im Hintergrund natürlich jede Menge Beamten auch zuarbeiten, dem Parlament. Auch die Journalisten arbeiten. arbeiten mit denen zusammen. Viele Studien, viele Vorlagen sind, sage ich mal, aus diesem Haus, und auf deren Zahlen beruhen dann auch Analysen, Überlegungen. Das ist auch im Bundestag ja nicht anders. Da gibt es ja auch immer wieder auch Anfragen. Da haben auch die kleineren Parteien, die Oppositionsparteien, die Möglichkeit, einen größeren Apparat zu nutzen, der natürlich bei Sachthemen zuarbeiten kann. Es wird immer mal zitiert. Die Leute stehen im Hintergrund, das ist auch gut so, und normalerweise sollten sie neutral sein, was im Leben natürlich nicht immer geht.
Hm. Zumal Landtagspräsident Karius natürlich von der CDU ist, eine kleine Opposition innerhalb der Verwaltung möglicherweise ist. Er bisher ja seinen Job, wie ich finde, ganz gut gemacht hat. Er stand immer dazu, der steht dazu, dass er CDU ist, aber hat das eigentlich ganz moderat so gemacht. Das ist natürlich jetzt ein Patzer, der hätte nicht passieren dürfen.
Ach, ich würde mal sagen, wir warten ab, ob das eine Aufregung wieder im Wasserglas ist. Das müssen Sie ja auch verstehen, in Thüringen, das ist ein kleines Land, da passiert ja über die Woche nicht allzu viel, manchmal auch wochenlang nichts. Das heißt, man klammert sich in der politischen Auseinandersetzung zwischen den Parteien, aber natürlich auch in den Medien an jede kleine Geschichte, die irgendwo von der Normalität abweicht. Ich vermute mal, das ist jetzt eine ganz theoretische, von mir vorausgeschickte These, das Ganze wird sich dann im Wohlgefallen auflösen. Man wird nochmal sagen, dass es neutral sein muss, was da vorgelegt wird. Die Streichungen sind sicherlich unter Umständen etwas gefärbt, aber das hat es auch in der Vergangenheit gegeben, und ich vermute mal, diese Landtagsverwaltung und ihre Präsidentin werden sehr wohl aufpassen. Es geht ja dann letztlich auch um ihren Job, dass das nächste Mal das nicht so auffällig ist. Herr Karius ist tatsächlich für jemanden, der von der Opposition ja an vorderster Stelle steht, doch jemand, der bis jetzt eigentlich im Dialog, es gibt eine ganze Reihe Themen in Thüringen, die gemeinsam gelöst werden können, eigentlich ganz gut, auch mit Ramelow und natürlich auch mit Rot-Rot-Grün ganz gut ausgekommen ist. Es ist ja auch eine ungeklärte Situation in der CDU, wer nun jetzt auch immer die Spitze hat, Moring oder eher. Also insofern, sage ich mal, ist das auch spannend, und ich würde mal sagen, wir haben zwar keinen Wahlkampf in Thüringen, aber ein bisschen Wahlkampf ist dabei natürlich auch.
So, Herr Lochthofen, Sie haben es gemerkt, ich habe es rausgezögert, die Sache da in den Vereinigten Staaten von Amerika. Angela Merkel war zu Besuch. Es war ein gefundenes Fressen für alle Kabarettisten, für alle Comedians. Das Netz ist voll von Häme, und es ist ja unglaublich, oder?
Ja, es ist unheimlich auch irgendwo, nicht nur unglaublich. Es ist ja die größte Macht in der Welt und an der Spitze jemand, der offen auch, dass man nicht einfach nur die Unwahrheit sagt oder etwas verschweigt, sondern lügt, auch in seinen Reaktionen unberechenbar ist. Wie weit das noch anhält, wissen wir nicht. Er hat ja jetzt wieder die Geschichte mit Obama und der Behauptung, der hätte ihn abhören lassen am Bein. Er hat das nach England versucht zu verschieben. Die Engländer hätten es gemacht. Die waren natürlich empört über so eine Geschichte. Das zeigt auch, dass die normalen Normen, die wir in der Politik haben, in der Diplomatie, auf diese Art und Weise völlig zerstört werden. Ich kann mich nur wundern, Sie können sich ja erinnern an Bill Clinton, der damals wegen dieser Praktikantin-Geschichte beinahe aus dem Amt gejagt worden wäre. Das war jetzt eine private Verfehlung. Die kann es geben, aber die Amerikaner haben das wie immer sehr puristisch genommen. Aber dass jemand im Amt des Präsidenten politisch lügt, und das wird jetzt inzwischen fast hingenommen, man wundert sich, man erregt sich, aber es passiert eigentlich weder im Parlament noch sonst etwas. Also das ist schon ein bemerkenswerter Verfall der Sitten. Das zeigt nur, in welchen rauen Zeiten wir unterwegs sind, ohne dass es dazu notwendig wäre. Das heißt, diese ganzen Populisten bringen eine Art in die Politik, die wir so, naja, uns eigentlich nicht mehr seit dem 20. Jahrhundert haben vorstellen können. Also insofern, Merkel hat sich da durchlaviert. Die einfachsten Formen sind ja zum Teil nicht gewahrt worden. Also als die Fotografen baten für ein Foto, dass sie sich wenigstens die Hand reichen, da tat der Trump überhaupt nicht, aber als ob er es hört. Die Merkel hat wie immer ein paar Grimassen dazu geschnitten. Also es wird ein sehr, sehr schweres Verhältnis für Deutschland, aber sehr wichtig. Also insofern sage ich jetzt mal, war das schon eine Lektion, die wir auch alle bekommen haben. Aber ich glaube, das war die Woche noch nicht mal das Wichtigste. Ich wundere mich noch.
Warum ich nicht über die Niederlande spreche?
Ja, es ist ein schönes Beispiel, die Niederlande. Die Katastrophe hat nicht stattgefunden, dann ist das auch schnell abgehakt wieder und wir suchen uns die nächste Katastrophe aus. Natürlich, wenn in den Niederlanden das genau andersrum gelaufen wäre, der Populist will, dass tatsächlich die stärkste Partei geworden wäre, wie er in den ganzen, sagen wir, dem ganzen Rauschen vorher, im politischen Rauschen prognostiziert wurde, dann hätten wir jetzt eine ganz andere Debatte hier in Europa, weil Europa auseinanderfliegen würde. Das zeigt einfach, wie nah und wie hart an der Kante wir am Abgrund unterwegs sind. Es ist gut, dass es anders gekommen ist, aber wir sollten uns nicht beruhigt zurücklehnen. Deswegen finde ich auch sehr schön, dass in Erfurt wieder protestiert worden ist und demonstriert worden ist gegen die europafeindlichen Kräfte auf dem Kontinent und für Europa.
Sie sagen wirklich, dass Europa jeweils nah am Abgrund steht. Also die Demokratie, die europäische Idee, das, was wir erreicht haben, sozusagen die Nachkriegszeit, die ja, das ist kein Krieg, es ist ja schon mal ein Wert an sich.
Frieden.
Ja, Frieden, Friedenszeit, ja, so heißt das. Ne? Das wissen wir nicht zu schätzen und stehen trotzdem nah am Abgrund. Ernsthaft?
Ja, wir haben ein großes Phlegma in Europa, wo viele selbstverständlich das mitnehmen, was sie meinen, von dem sie meinen, es steht ihnen zu, aber selbst sich überhaupt dazu nicht mehr positionieren und sagen, das ist halt so und es ist selbstverständlich. Es gibt ja gar keine Frage, dass Nationalismus in Europa oder in der Welt letztlich immer dorthin führt, wo wir es im 20. Jahrhundert gesehen haben. Das heißt, wenn Nationalisten in Europa an die Macht kommen, in Frankreich, in Deutschland, woanders wo auch, dann führt das wieder nach Stalingrad und nach Verdun. Das ist vollkommen logisch, ja. Das heißt, irgendwann, Sie sehen Sie in der Türkei, ja. Es wird eine Art von Politik gemacht, die letztlich auf Krieg hinausläuft, den Krieg gegen die eigene Bevölkerung, in diesem Fall gegen die Kurden. Es geht darauf hinaus, wenn es um Macht geht, es geht ja nur um Macht bei den ganzen Geschichten, dass man alle Geflogenheiten, alle Kulturerrungenschaften in der Diplomatie, im internationalen Zusammenleben einfach über Bord wirft, nur um an der Macht zu bleiben. Das ist die Konsequenz aus solchen Entwicklungen. Es zeigt uns, wie kostbar ist das, dieses Europa, dieses vereinte Europa. Aber es verstehen viele Menschen nicht. Insofern ist es gut, wenn sich einige wenigstens auf die Straße bewegen. Zeigt aber auch, wie selbstverständlich das wieder genommen wird. Also wenn da 2 Dutzend irgendwelche Anhänger eines Sportlehrers aus Hessen auf dem Domplatz demonstrieren, ja, oder vielleicht 300 Leute, dann rauscht das überall durch, aufgeregt, eine ganze Woche wird darüber berichtet, während eine ganz vernünftige Geschichte dann sehr schnell mit einem Bildtext oder mit einer kleinen Geschichte abgehakt wird. Da müssen wir einfach nachbessern, auch wir in unserer Aufmerksamkeit und natürlich in der Darstellung dieser ganzen Dinge.
Dann wiederholen wir das nochmal, das vereinte Europa ist ein kostbares Gut, der Frieden, die Friedenszeiten sind ein kostbares Gut und sind nicht selbstverständlich.
Bevor Sie mich rausschmeißen, noch eine kleine Anmerkung zu Erfurt. Es ist ja wieder mal das passiert, was ich mit Interesse zur Kenntnis nehme. Auf dem Anger ist ein Bettler angefallen worden von Alkoholisierten, offensichtlich Rechtsradikalen, zum Teil in einigen Texten wurde das unterschlagen, in anderen stand das wieder drin. Das heißt, wir haben uns damals, als es in Bautzen passierte, ja, lange darüber diskutiert, ob das, sage ich mal, auch vielleicht in Erfurt möglich ist. Ich kann es nur immer darauf hinweisen, wir haben diese Stellen, Hotspots in der Stadt, die werden geduldet, da macht man nichts dagegen. Also, Erfurt muss aufpassen, dass es nicht abends in der Tagesschau ist aufgrund dieser Geschichten. Und mit Blick auf die Buga kann es sehr schnell passieren, dass darüber gesprochen wird und nicht über die schöne Stadt, dieses Touristenmagnet mitten in Deutschland. Also insofern sage ich mal, da ist viel Fahrlässigkeit im Gange und ich kann nur davor warnen. Also es kann uns ganz schnell passieren, dass wir genauso dastehen, wie Dresden jetzt schon dasteht.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Dankeschön und einen schönen Gruß an unsere Zuhörer.
Tschüss.